Marlene.
Ja.
Wir waren ja mal das Ostfilmmagazin im Prinzip, ne?
Im Prinzip, ja.
Als wir beide noch im Osten gelebt haben. Jetzt sind wir wirklich ein gesamtdeutsches Filmmagazin.
Endlich, ja. Die Wiedervereinigung hat quasi jetzt auch hier im Podcast stattgefunden.
Du bist ja gegangen, bist ja weggegangen.
Ja.
Ich wollte mal von dir gerne wissen, der Film, über den wir heute sprechen, der läuft ja aktuell im Kino.
Ja.
Konntest du dir den denn anschauen bei euch im Kino im Westen?
Nein, leider nicht.
Herzlich willkommen zum gesamtdeutschen Filmmagazin, zum wiedervereinigten Filmmagazin im Prinzip.
Obwohl ich kurz noch ergänzen muss, mittlerweile, ich habe jetzt ein Programmkino doch im Westen gefunden,
das den Film zeigt. Okay.
Das den Film zeigt, aber leider zu spät für diese Aufnahme. Aber trotzdem, das zeigt schon mal ein bisschen die Schlagrichtung der heutigen Folge.
Herzlich willkommen. Wir sprechen nämlich heute über einen Film, oder wir sprechen heute eigentlich deswegen über mehrere Filme. Den ersten Teil zwei Filmgespanns und den zweiten habe dann nur ich gesehen, weil bei uns läuft der wirklich überall, kann man sagen, fast überall. Kundschafter des Friedens, das steht ja schon in der Überschrift, worum es da genau geht. Darüber reden wir gleich, aber erstmal herzlich willkommen zum Filmmagazin. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt in diesem Internet, entweder auf der Podcast-Plattform eurer Wahl oder bei diesem YouTube, in diesem YouTube. Wenn ihr YouTube angeschaltet habt, dann seht ihr uns nicht nur, sondern ihr habt auch eine Kommentarfunktion drunter. Da würden wir gerne eure Meinung zu den Filmen wissen, die wir hier besprechen. Und auch gerne eure Filmvorschläge entgegennehmen. Also ihr könnt selber sagen, passt mal auf, ich will, dass ihr beide mal, Lukas und Martin, über die Filme oder den Film, den ich euch vorschlage, sprecht. Das machen wir gern. Zweimal die Woche treffen wir uns und sprechen eben über Filme. Und manchmal auch über Serien, aber in letzter Zeit schon deutlich häufiger über Filme. So könnt ihr teilhaben. Aber natürlich auch, wenn ihr nicht über YouTube schaut, dann schreibt uns einfach eine Mail. mail@filmmagazin.org ist die Adresse oder auf filmmagazin.org. Auf unserer Website findet ihr auch noch eine Kommentarfunktion. Das ist sozusagen die plattformunabhängige Variante.
Ja, genau. Deswegen auf jeden Fall aber trotzdem vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind auch immer sehr, sehr froh darüber und auf jeden Fall auch, wir besprechen auch immer eure Filme, wenn ihr auch Vorschläge dann auch habt. Wir haben auch in den letzten Wochen immer auch mal wieder solche Vorschläge auch umgesetzt. Deswegen schreibt uns da auch auf jeden Fall. Gut, dann können wir aber, glaube ich, schon in den Film starten. Es geht ja heute um eine Agentenkomödie. Im größten Sinne, wo jetzt der zweite Teil mittlerweile, hat er doch einige Jahre gedauert, der erste Teil kam 2017 in die Kinos, Kundschafter des Friedens und jetzt eben Kundschafter des Friedens 2, sieht man vor allen Dingen im Osten in den Kinos, wie gesagt in Hamburg, habe ich jetzt doch noch ein Kino tatsächlich gefunden, dass das jetzt eine Vorstellung pro Tag zeigt. Ansonsten viele, viele Programmkinos in Hamburg tatsächlich zeigen das gar nicht. Deswegen war es ja auch schon ein ganz guter Hinweis, ist, an welches Publikum sich das besonders richtet, weil in Kundschafter des Friedens steht eben auch eine Riege von ehemaligen DDR-Agenten von Auslands, wie heißt das denn eigentlich der professionelle Name von solchen Agenten? Auslandsbeauftragter, nee.
Was meinst du?
Spion?
Ist ja, das? Ich würde schon
aber
sagen.
Aber was steht auf deinem Gehaltscheck, weißt du? Was ist da der offizielle Titel?
Was genau auf deinem Gehaltscheck steht, weiß ich nicht, aber wahrscheinlich so der Staat, der dich beauftragt.
Wahrscheinlich,
also, wahrscheinlich dann in dem Fall der Kundschafter des Friedens, wie hieß denn das, Hauptverwaltung, Aufklärung oder so.
Achso, das ist dann dafür.
Vielleicht sowas oder was, oder was Tarniges, keine Ahnung.
Kann ich auch sein, ja.
Ja, oder BND. Im Falle von der Bundesrepublik. Also ja, Auslandsspione ist das Thema und es gibt schon genug Spionenfilme, es gibt genug Spionenkomödien, die dann natürlich so ein bisschen darauf reagieren und jetzt eben auch, oder nicht jetzt, sondern seit 2017, Kundschafter des Friedens 1. 2017, die der DDR, also eines Landes, das es nicht mehr gibt, da hat man sozusagen gesagt, okay, wir machen jetzt nochmal so eine Spionagekomödie über die DDR-Spione, Auslandsspione. Und lassen es aber nicht in der Zeit, also nicht in der DDR angesiedelt, vor 1990, sondern wir machen noch so ein Element dazu und machen quasi die Expendables der DDR. Und haben
die Alten kommen zurück.
Die Alten kommen zurück, genau. Die sind sozusagen arbeitslos geworden mit der Wende oder manche auch nicht. Aber die sind arbeitslos geworden mit der Wende. Sie machen auf jeden Fall, arbeiten sie nicht mehr als Kundschafter des Friedens, so hießen die nämlich. die Auslandsspione der DDR, und sondern sie müssen jetzt quasi mit ihrem Wissen wieder in den Ruhestand und ein Problem aus dem Ruhestand zurück und ein Problem lösen, sagen wir mal.
Denn
so.
Das Land Kadschikistan, was es ein nicht gibt, ist ein fiktives Land.
Eine ehemalige Sowjetrepublik.
Ja, die auch in lustigerweise in Ost und West geteilt ist. Mensch, wo kennen wir das denn her? Dass sich aber jetzt wieder vereinigen möchte, oder da zumindest ein Präsident dort gerade gewählt wurde, der diese Wiedervereinigung eben auch unterschreiben soll. Und da möchte sich die BRD besonders profilieren, indem das dann quasi in Bonn in großer Zeremonie dann gefeiert wird.
Im Sitzungssaal des ehemaligen Bundestages.
Genau, und dass dort eben diese Wiedervereinigung stattfindet, aber dieser Präsident ist eben verschwunden, der wurde irgendwie von sinisteren Kräften entführt. Zusätzlich ist dann auch ein BND-Agent auch verschwunden, der da auch beauftragt war, eigentlich diesen Präsidenten in Sicherheit zu bringen. Und die einzigen, die sich in diesem fiktiven Land auskennen, sind dann eben unsere DDR-Expendables, die dann eben nochmal aus dem Ruhestand kommen, um dann eben nochmal ihre alten Kontakte und ihre Erfahrungsschatz zurückgreifen sollen, um dann halt diesen Präsidenten und diesen Agenten zu finden.
Ja, und wer eignet sich natürlich besser für diese Expendables zu spielen, als tatsächlich Schauspielerinnen und Schauspieler, die in der DDR auch Größen waren tatsächlich und dort auch, ich sag mal, in ihrer Zeit, in der sie auch hätten beim Geheimdienst arbeiten können, weil sie vom Alter her und von der Fittigkeit her gepasst haben, jetzt sozusagen dann in alt. Henry Hübchen ist mit dabei im ersten Teil, Michael Quistek auch, ist ja in der Zwischenzeit leider verstorben, aber auch Jürgen Prochnow, der allerdings einen BND-Agenten spielt, und Thomas Thieme beispielsweise, Winfried Glatzeder auch als großer Star, den man vor allem in der DDR, oder was heißt vor allem, vielleicht über die Grenzen des Ostens hinaus vielleicht kennt, als aus Die Legende von Paul und Paula, ist eine seiner bedeutendsten Rollen, in denen er gespielt hat. Als Belmondo des Ostens oft betitelt, ist er als Schönling, und er ist natürlich auch genau in die Rolle in den Kundschaftern des Friedens rein, also diese Art Spion, der die Frauen eben rumkriegen soll.
Romeo-Agent.
Ein Romeo-Agent, genau. Winfried Glatzeder, der aber auch aufgrund seines Alters mittlerweile natürlich mit seiner Rolle hadert, aber nicht nur aufgrund seines Alters, wie wir im zweiten Teil der Kundschaft des Friedens lernen. Genau, also du hast schon kurz den ersten Teil umrissen. Ich umreiß mal ganz kurz die Handlung des zweiten Teils. Ausgangssituation ist im Prinzip die gleiche. Wir haben immer noch unsere alten Agenten, sie sind aber jetzt eben nicht mehr im Auftrag der Bundesrepublik dann in dem Fall unterwegs, sondern in Privatmission auf Kuba. Also wir haben in dem Fall nicht mehr ein erfundenes Land, sondern wir sind quasi nach Kuba versetzt in den real existierenden Sozialismus, wenn man das so nennen will. Dort ist nämlich eine alte Liebschaft von unserem, sagen wir mal, Hauptagenten Henry Hübchen, Jochen Falk, hat sich dort niedergelassen, und es geht um ihr Erbe, um das sie vermeintlich gebracht werden soll. Es stellt sich dann aber alles auch ganz anders heraus, als es sich eigentlich am Anfang ankündigt. Es gibt auch so ein paar Ändern. Die Erbin wird gespielt von Corinna Harfuch, auch eine sehr bekannte deutsche Schauspielerin. Und ich hatte schon ganz kurz gesagt, dass eben der Techniker in der Runde, ne, nämlich Michael Quistek, ist ja in der Jackie spielt, ist in der Zwischenzeit leider verstorben, und an seine Stelle tritt dann Katharina Thalbach als Technikexpertin. Die kennt man vor allem, oder ich kenne die vor allem durch ihre absolut grandiose Stimme.
Das stimmt, ja.
Das muss man wirklich sagen. Also hat eine absolute Wahnsinnsstimme. Und dann guckt man im Prinzip den zweiten Teil vom gleichen, nur eben auf Kuba und nicht mehr in einem erfundenen.
Deswegen, in einer erfundenen Sowjetrepublik. Das wäre jetzt eigentlich meine erste, weil der erste Teil ja irgendwo schon sehr oberflächlich, aber er beschäftigt sich ja schon mit Ost und West, mit Sozialismus und dem Untergang des Sozialismus und dem Kapitalismus, was sehr viele Auswirkungen eben hat, weil zum Beispiel eben auch dieses Kadschikistan eben dann jetzt auch schon kapitalistisch ausgebeutet wird, dass früher lebendige Orte irgendwie dann runtergewirtschaftet wurden, weil die sich irgendwie finanziell eben nicht gelohnt haben. Man ist in einem Schwimmbad unterwegs, was irgendwie vorher belebt war und das ist jetzt nur noch ein Schatten seiner selbst, was übrigens lustigerweise auch in Brandenburg gedreht wurde. Und so also sieht es tatsächlich auch im Osten aus. Und dass es eben trotzdem hier diese Wiedervereinigung stattfinden soll und eben dann eben halt auch dann auch so mahnt an, so ein bisschen mahnt an, ja, gesagt wird, ob denn diese Wiedervereinigung wirklich eben auch zum dem Gute der Gesamtgesellschaft eben dann doch führen wird oder ob das eben nur gute Seiten haben wird. Das ist aber sozusagen nur so ganz leicht im Unterton des Films so ein bisschen zu spüren. So richtig damit auseinandersetzen tut er sich nicht. Es gibt auch noch so ein, zwei Kurzrollen von so Agenten, die auftreten, die jetzt halt früher in der DDR gelebt haben, sich mittlerweile sehr an die, BAD-Verhältnisse angewöhnt haben. Es gibt da auch so einen bayerisch-sächsischen Politiker, der quasi jetzt nur noch so bewusst tut, oder so, wohl etwas vorspielt, dass er wohl dem Kapitalismus ein bisschen dient, ja. Der da besonders so einen fake-bayerischen Akzent aufsetzt und so gegen den Soli-Beitrag hetzt, ja. Aber eigentlich für die Sozi und für die DDR-Sache ja eigentlich noch kämpft. Ja. Aber das natürlich also ein bisschen scheinheilig, ja, ist. Aber es ist halt so ein Wegwerf-Gag. So wirklich sich damit auseinandersetzen, was auch so die treue Hand ausgelöst hat in den neuen Bundesländern, ist es jetzt auch nicht. Und ist es da denn jetzt der zweite Teil mit Kuba, mit dem real existierenden Land, kommt das irgendwie schon vor mehr?
Also ich habe am Anfang echt gedacht, okay, warum macht ihr das? Ne? Ihr habt ja im ersten Teil sozusagen bewusst vermieden, so eine politische, sozusagen in ein politisches Empfehlungsding reinzugehen, indem man gesagt hat, okay, wir machen das mit einem erfundenen Land. Deswegen fand ich es ein bisschen komisch, die Entscheidung, das auf Kuba spielen zu lassen. Zumal man auch sagen muss, ist vielleicht auch eine schwierige Entscheidung mit Kuba, weil dort gibt es ja tatsächlich echte Probleme auch, ne, und echte Menschen, die unter diesen Problemen leiden. Und da habe ich schon am Anfang die Befürchtung gehabt, oh, das wird ein bisschen schwierig. Und natürlich wird es auch, du stellst natürlich jetzt Kuba nicht in einem Umfang dar, ne, du verkürzt natürlich immer. Und das ist schon auch problematisch. Allerdings, sie widmen sich auch oberflächlich, aber sie widmen sich einem ein bisschen anderen Thema, wo ich den Ansatz dann doch ganz interessant fand, auch wenn man darüber debattieren kann, ob das wirklich umfänglich betrachtet worden ist, sondern sie gucken sich sozusagen diesen Ausverkauf oder diesen, ich sag mal, diese Ostalgie in dem DDR-Fall jetzt an, ne? Aber so diesen Ausverkauf dieser Revolution, dieses Sozialismus, dieser politischen Ideen, indem sie natürlich das alles sozusagen auf diese Touri-Ebene heben, ne? Und sagen, passt mal auf, jetzt ist das ja eigentlich nur noch ein Gag und da kommt ein junger Kubaner, der singt die Revolutionslieder um die deutschen Touris, die da am Pool liegen und sich die Sonne auf ihre dicken Bäuche scheinen lassen, zu bespaßen, ne? Wir machen dann noch ein Revolutionsquiz, da wird quasi alles Wissenswertes um Che Guevara wird abgefragt und so weiter. Und es ist quasi eine Art Gameshow. Und in diesem Museum der Revolution, da ist dann nochmal das alte Telefon ausgestellt und so. Also das ist sozusagen der Ansatz, den dieser Film wählt. Und wo man ihm auch so ein bisschen so eine, naja, zumindest so einen halb erhobenen Zeigefinger unterstellen kann, was der Erste eben auch macht. Ob das ausreicht, um wirklich so eine, um da wirklich eine fundamentale Kritik dem zu unterstellen, das glaube ich nicht. Das würde ich einfach mal sagen, nein. Aber es ist halt eine Komödie. Aber ich glaube, das war auch so ein bisschen nötig, um die ganze Filmförderung zu kriegen.
Wahrscheinlich, ja.
Und ich muss auch sagen, also das rettet den Film auch so ein bisschen, also zumindest den zweiten Teil rettet das auch so ein bisschen, ne, dieser Ansatz, dass man wenigstens sagen kann, guck mal, sie wollen ja auf etwas hinweisen, weil sonst wäre es wirklich einfach nur ein langweiliger Film, um jetzt mal die Wertung so ein bisschen vorwegzunehmen.
Ja, weil sozusagen so als Agentenkomödie an sich, ich habe es wie gesagt auch nur den ersten Teil gesehen, funktioniert so halb, ist schon ganz, ganz nett.
Der zweite auch genauso halb.
So, ne, es ist halt sehr, sehr seicht, hat natürlich immer diese grundhumoristische Ausrichtung, dass du halt eben einen alternden oder alterne Agenten hast, die eben jetzt nochmal versuchen, was Großes zu legen, aber natürlich mit ihrem Alter zu kämpfen haben, sowohl körperlich als auch so ein bisschen natürlich geistig, weil natürlich auch was weiterentwickelt hat, die Technik, und man da so ein bisschen an seine Grenzen kommt und das Wissen eben von anno 1970 eben nicht mehr ausreicht oder nicht mehr ganz ausreicht und dadurch natürlich dann irgendwie ulkige Situationen entstehen. Das ist jetzt aber, hat man alles schon auch besser gesehen. Auch da bleibt es irgendwie auch so, da fehlt dann irgendwie auch so die ganz große Idee, wie man sowas vorantreiben kann. Das ist kein Heist-Film, wo man irgendwie so auf mehreren Ebenen müssen diese, der hat ja eigentlich jeder der Charaktere so eine typische Rolle. Gibt einen Anführer, gibt den Technikexperten, gibt derjenigen, der Sachen heranschafft, es gibt halt den Romeo-Agenten, der dann irgendwie die Frauen bezirzen soll. Also da hättest du ja auch irgendwie auch so eine ein großes Set-Piece aufbauen können, wo das dann irgendwie, du musst in irgendeinen Raum kommen oder irgendwas beschaffen aus einem Raum und da müssen alle Zahnrädchen müssen da ineinander laufen, damit das funktioniert. Es gibt so ein kleines bisschen im Ansatz, aber jetzt auch nicht so ganz. Und deswegen bleibt es eben dann doch hinter seinen Möglichkeiten dann doch sehr, sehr zurück. Tut aber auch nicht weh. Groß wie jetzt andere deutsche Komödien, muss man sagen. Das ist zumindest das, was man ihm zugute halten kann. Das ist auf jeden Fall so locker leicht präsentiert, weil natürlich auch die Schauspieler alle sympathisch sind und gut aufspielen und auch die Zankereien untereinander funktionieren meistens auch ganz, ganz okay, dass man dem eben doch ganz, ganz gerne zusieht. Aber ja, es ist jetzt für mich auch so ein Film, wo ich gedacht hätte, boah, also da jetzt auch noch einen zweiten Teil machen, wahrscheinlich war er erfolgreich genug, dass es da eben dann nochmal Förderung gab.
Ja, aber ja. Ich habe eine Theorie, okay. Und die wird gestützt, also ohne da jetzt Intel zu haben, die wird gestützt durch den Fakt, dass diese beiden Filme eine gute Fernsehlänge haben. Und die rettet, also die hilft den beiden Filmen auch, ne? Der erste ist, glaube ich, 93 Minuten lang und der zweite auch so. Also ich war auch wieder nach anderthalb Stunden aus dem Kino raus, das ist ja wirklich so eine Fernsehfilmlänge, dass die schon im Kopf gedacht sind, um noch eine Verwertung im linearen Programm. Das ZDF hängt ja, glaube ich, auch mit drin als Produzent, als Co-Produzent. Dem ist auch ein Indiz dafür. Und ich glaube, das ist auch sinnvoll. Und die Filme, wie du schon sagst, sind ganz unterhaltsam eigentlich an manchen Stellen. Und die Länge hilft dabei. Also wären die jetzt 2 Stunden lang, nee, wäre zu lang, wäre viel zu lang. Der zweite, finde ich, muss auch sagen, der zweite, den fand ich auch noch mal ein bisschen besser als den ersten, weil sie auch viel dieses Rentner, was du angesprochen hast, ne, dieses, oh, guck mal, du bist alt geworden, verzichten und drehen das eher so ein bisschen um, ne, eher so in die Richtung, es gibt so bestimmte Sachen, die sich nicht verändert haben und die so, ich sag mal, Allgemeinwissen sind und Cleverness sind und die funktionieren, egal ob du alt bist oder jung bist, ne, das funktioniert schon deutlich besser, muss ich sagen, ne, auch wenn er trotzdem, es ist trotzdem viel Kitsch. Kitsch ist, glaube ich, die Überschrift, aber ich glaube auch mit Anlauf. Ich glaube, diesen Kitsch, den nehmen sie auch bewusst in Kauf. Ich glaube, das wissen auch alle, die da mitspielen, dass das Kitsch ist. Und in dem Zusammenhang funktioniert es auch ganz gut. Und ich glaube vor allem, wir sind nicht die Zielgruppe. Das ist, das muss man, glaube ich, drunter schreiben. Wir sind sagen wir mal 30 Jahren nicht die Zielgruppe. Ich saß nämlich ich war hier in der Schauburg in Dresden und saß da mit, war schlecht besucht, war Vorpremierenabend, also eigentlich, also Mittwoch vor der eigentlichen Premiere, da war echt wenig los, aber ich saß so mit 10, 15 anderen Leuten im Kino und die waren alle deutlich älter als ich und da haben einige Gags tatsächlich auch für laute Lacher gesorgt bei einigen Herren. Und ich glaube, der lebt wirklich auch davon, dass du die kennst. Also ne, diese Anspielungen und so weiter, Belmondo des Ostens und was weiß ich, die kennst du alle, wenn du dich sozusagen mit der Filmgeschichte so ein bisschen auseinandergesetzt hast, aber eine emotionale Verbindung haben wir natürlich nicht dazu, weil wir die DDR-Filme früher nicht gesehen haben. Und das natürlich würde das wahrscheinlich, mutmaßlich, und deswegen wird da bei euch wahrscheinlich nicht gespielt, auch gar nicht so richtig funktionieren in Hamburg. Ich habe trotzdem die Mutmaßung, dass der im Kino vielleicht nicht so gut läuft. Keine Ahnung. Also kann ich aber nicht sagen. Müssen wir sehen. Wir haben noch keine Zahlen jetzt. Müssen wir dann einfach mal gucken, wie der gelaufen ist am Ende. Aber ist vielleicht auch, wie gesagt, gar nicht eine. Also vielleicht, klar, der kommt erst ins Kino, aber sicherlich soll der dann auch nochmal im ZDF laufen, mutmaße ich jetzt einfach mal.
Wird dann halt über die nächsten 10 Jahre immer wieder wiederholt und hat dann jedes Mal seine Quote, bringt da wieder ein. Naja, das stimmt wohl. Und wir sind auf jeden Fall auch nicht die Zielgruppe, wenn wir ja doch nicht im Alter quasi auch der Protagonistinnen sind. Die dann auch so ein bisschen diese Geschichte ein bisschen nachvollziehen können.
Zumal ich auch sagen muss, ne, die Schauspielerinnen und Schauspieler, die sie da gecastet haben, die Älteren, die sind wirklich gut, die sind auch immer noch gut. Ne? Das merkst du auch, die sind einfach wirklich Profis. Also da kann man echt nichts Schlechtes sagen über den Henry Hübchen, der weiß einfach, was er macht. Ne? Ja. Katharina Thalbach weiß einfach, was sie macht. Und vor allem, ich habe ja echt immer schon eine Schwäche für Thomas Thieme. Ist, finde ich, ein toller Schauspieler. Und dem kaufe ich auch alles ab. Der ist ja da so ein bisschen der shady Händler sozusagen, der immer irgendwelche Deals an Land zieht und macht, um irgendwie Operationen voranzubringen, ne? Der dann irgendwie in dem zweiten Teil so ganz lustig ködert da so einen kubanischen Anwalt mit, hier, ich habe jetzt hier deinen BMW. Den habe ich jetzt hier besorgt, den kannst du haben. Und ist aber nur in der Garage von irgendeinem anderen, ne, und verkauft ihm sozusagen den BMW, der jemand anderem gehört. Das kauft man dem total ab. Also wie gesagt, schauspielerisch gibt es da wenig zu meckern. Also ich glaube, ein Film für eine ganz bestimmte Altersgruppe im Osten am Ende.
So. Aber es ist dann trotzdem ganz krass, dass das ausreicht quasi, um sozusagen dann doch einen aufwendigen Film, der doch ein bisschen was gekostet haben wird, zu produzieren, dass dann doch diese Zielgruppe eben dann doch so stark ist, dass man sagt, man macht Hauptfokus halt dieses und den, wie gesagt, ein westliches Publikum wusste damit ja eher, ich weiß nicht, die werden wahrscheinlich schon im Kino vor allen Dingen eher dann sagen, ey, das spare ich mir, aber wahrscheinlich, wenn sie dann das im ZDF läuft, vielleicht hängen bleiben. Und das wird sich dann anschauen, ne? Das,
also weiß ich nicht, aber wir wollen auf jeden Fall jetzt mal nicht über deutsche Filmförderlandschaft sprechen. Und also, ja, weiß ich nicht. Gut, obwohl natürlich, ne, so Bonn im ersten Teil spielt ja auch eine Rolle, ne? Da kann man dann auch noch von der Filmförderanstalt, ich weiß leider nicht, wie die NRW-Filmförderanstalt heißt, aber die Ostanstalten waren alle dabei, so hier Medienbord Berlin-Brandenburg und hier die Mitteldeutsche Medienförderung und so weiter.
Ja. Du hast natürlich dann auch so ein paar, ne, was so ein Wiederkehrer-Gag auch im ersten Teil ist, ne, dass sich schon BRD und der DDR-Geheimdienst quasi schon gegenseitig immer bespitzelt haben und die ganze Zeit immer durchgehen, ja, 1981, 70, da haben wir das gemacht.
Ja, ja.
Hier, da, wo Kohl gesprochen hat, da waren wir, da ist unser Mann und so, das ist dann auch so ein bisschen ein Quell ewiger Gags und auch so ein bisschen damit natürlich gespielt wird, wie sich diese zwei verfeindeten, aber irgendwie auch schon immer verbrüderten Staaten irgendwie gegenseitig dann beäugt haben.
Es ist natürlich, also um jetzt mal selber den Zeigefinger zu erheben, und das ist so ein bisschen auch mein Problem oder meine Bauchschmerzen, die ich damit habe, auch wenn das wirklich, auch wenn ich da jetzt das Argument mal gelten lassen würde, das ist jetzt wirklich nicht so vordergründig. Ich habe schon irgendwie streckenweise ein Problem mit dieser klamaukigen Herangehensweise an die DDR also sowohl auf der einen Seite, ne, es war halt einfach ein absoluter Unrechtsstaat und wir reden hier halt auch wirklich über Spionage, ne, wir reden über System. Es geht jetzt nicht irgendwie um die Stasi oder um irgendwelche Stasi-Gefängnisse, wo Leute dann weggesperrt und teils gefoltert wurden und so weiter. Darüber reden wir nicht und darüber machen sie sich jetzt auch nicht lustig, aber für mich schwingt es halt immer so ein bisschen mit, ne? Man geht jetzt klamaukig mit so einem eigentlichen Unrechtsregime um, und auf der anderen Seite wichtig ist natürlich auch den Erfahrungshorizont von Menschen, die in der DDR gelebt haben, ernst zu nehmen, ne? Ist ein bisschen schwierig, ne? Und die diese Hauptabteilung Aufklärung, die ist natürlich ein bisschen unbekannter, die gehört aber trotzdem natürlich auch zum Ministerium für Staatssicherheit, und man kennt vielleicht nur Günter Guillaume irgendwie, der ist so der bekannteste, ne, der irgendwie im persönlichen Stab, glaube ich, von Willy Brandt tätig war und dann eben ein Agent der DDR war, und das führte dann auch mitunter unter anderem zum Rücktritt von Willy Brandt eben. Das ist so die bekannteste Geschichte von diesem Kundschafter des Friedens-Dinges. Also es ist ein trotzdem ernsthafter Hintergrund natürlich, ne? Das ist so ein bisschen, da habe ich dann manchmal schon so ein bisschen Probleme, aber vielleicht zerdenke ich das auch.
Aber es ist schon, da ist auf jeden Fall ein Punkt, ne? Das ist, ich weiß halt nicht, ich glaube, wäre jetzt auch die falsche Herangehensweise gewesen, wenn du da so eine Figur hast, die dann sagt, ja, hier, und da ist doch das mir das passiert, und ich bin echt froh, dass die DDR untergegangen ist, weil das und das und so, und ich habe auch mitbekommen. Dann ist es auch so ein bisschen Stellvertreter, oder irgendwie dann ist es so ein bisschen schnell beiseite gekehrt, weil halt die eine Figur, ich habe es angesprochen, damit ist auch gut erledigt, ne? Dann hättest du den ganzen Film halt umstellen müssen. Wahrscheinlich, wenn du dich damit mal wirklich auseinandersetzen willst. Aber ja, das ist so ein bisschen ein Geschmäckle, hat es halt irgendwie. Weil wenn du das jetzt mit anderen Staaten machen würdest, mit anderen Unrechtsstaaten, da würdest du wahrscheinlich eher sagen, eine Komödie dazu machen. Schwierig. Man könnte natürlich, wenn man trotzdem eine Komödie daraus machen will, was sich aber Deutschland nie trauen würde, oder ich glaube, ich nie in Deutschland so eine richtige 1000% übertriebene Komödie, also die sozusagen fernab unserer Realität so ein bisschen stattfindet, aber natürlich total Bezug dazu nimmt, also so ein Austin Powers mäßig. Wenn du diesen Ansatz wählst, ich glaube, dann bist du natürlich sehr im metaphorisch übertreibst es total. Vom Comedy-Aspekt aus natürlich ein ganz anderer Humor auch. Aber da glaube ich, wenn es, da brauchst du, wie gesagt, auch mit Fingerspitzengefühl. Aber da finde ich es meistens, wenn du das so angehst, wenn du da dann solche Punkte reinbringst, eben auch die Unrechtstaten anzusprechen über so eine Komödie, funktioniert manchmal auch besser als halt so eine seichte Komödie, die eben auch ein bisschen ernst ist, aber halt es eben nicht übertreibt, jetzt nicht totaler Klamauk ist, als wenn du 100% darin reingehst. Also ich denke gerade an die Adam McKay Filme, so ein Anchorman quasi, die ja total gut darstellen, wie halt Medien funktionieren und wie Übertreibung funktionieren, wie halt eben Populismus funktioniert, aber das eben über eine total bescheuerte Komödie mit total bescheuerten Gags, aber das funktioniert zusammen, wenn du es kannst und sowas, aber ich kenne keinen deutschen Filmemacher, keine deutsche Filmemacherin, die so eine Art von Humor schaffen können, aber ich mag sowas sehr gerne, wenn es funktioniert, aber da kenne ich, gibt es irgendwie kein Äquivalent in Deutschland, der sowas könnte oder so. Ja, deswegen, aber das wäre vielleicht noch so eine Herangehensweise, wenn man Humor und halt trotzdem die Ernsthaftigkeit da reinbringen will.
Ist vielleicht mal ein Aufruf.
Vielleicht mal ein Aufruf, ja. Aber sowas wird, glaube ich, auch nie gefördert. Weil wenn ich, glaube ich, das so ein Förderboard präsentieren würde und was für bescheuerte Gags ich da reinbringen würde, aber trotzdem dazu was Ernstes ansprechen, dann, nee, das können wir doch nicht machen. Das geht, das versteht doch keiner.
Ja, ja, ja.
Vielleicht 100%, das würde nicht funktionieren. Also kriegt man kein Geld dafür.
Ja. Na gut, dann haben wir über diese Ost-West- oder auch teilweise nur Ost-Film-Reihe jetzt gesprochen. Mal gucken, ob es Kundschafter des Friedens 3 geben wird. Ich weiß nicht. Wir werden es sehen.
Ja, wir sind oder auf jeden Fall, beobachten das.
Ja, mit unseren Ferngläsern.
Aus der Ferne, mit unseren Ferngläsern, ja. Oder aus den unseren Zeitungslöchern auf der Bank. Ja. Wir das dann durchschauen.
Ja. Wir hören uns dann bald wieder mit einem neuen Film. Schreibt, wie gesagt, in die Kommentare, wenn wir uns mal was anschauen sollen. Und schreibt auch in die Kommentare, wenn ihr Kundschafter des Friedens gesehen habt und eine Meinung dazu habt. Ja. Also dann.
Bis dahin.
Macht's gut. Bis dann.
Ciao.